Und der letzte kognitive nichtsprachliche Bereich ist der musische Bereich, wobei es mir ehrlich gesagt zu schade ist, die Musik zu funktionalisieren. Angeblich gibt es auch eine Pressemitteilung der Stadt Salzburg, die darauf hinweisen, dass das Hören von Mozart nun doch nicht schlauer macht. Das ist vielleicht ein Gerücht, aber auf jeden Fall hat Musik ganz viel mit Entwicklung und mit Entwicklungsförderung zu tun. Und Singen ist eine ganz schöne Sache, um Gemeinschaft zu spüren, Rhythmus zu spüren. Und deswegen möchte ich die Musik nicht nur funktionalisieren, dass sie schlauer macht. Aber dieser letzte Punkt hier, die Differenzierung von Geräuschen, die durch die Musik möglich wird, der bringt uns zu einem wichtigen nächsten Punkt, den die Kinder leisten müssen in der Schule, nämlich, dass sie nämlich auch Geräusche differenzieren müssen. Und zwar das Geräusch, was aus dem Mund der Lehrerin kommt, differenzieren von den anderen Geräuschen, die auch noch alle in der Klasse mit 22 plus Schülern sind. Und das sind eine Menge Geräusche. Und wenn Sie so ein Spracherkennungsprogramm und selbst wenn es ein teures ist, in die Mitte einer ersten Klasse stellen und hoffen, dass das die Stimme der Lehrerin von anderen erkennt, Pustekuchen, das können die auch heute noch nicht, das geht nicht. Vielleicht irgendwann, aber so weit sind die noch nicht. Aber die Kinder, die sollen das können. Ja, ein bisschen üben, schadet natürlich nicht. Aber wir können die Kinder ja nicht vorher deswegen mal in die Schule bringen, damit sie das schon mal lernen. Klar, im Kindergarten lernt man das, im Stuhlkreis, aber da sind die Anforderungen nicht so differenziert. Aber es gibt ein Spielfeld, wo man das sehr gut lernen kann, sich in einer Menge Ablenkungen auf ein paar Sachen zu konzentrieren. Und das ist dieses hier, der Supermarkt. Wenn nämlich jetzt die Mama sagt, hol mal die Erdbeermarmelade, die wir immer essen, können dann vierjährige Kinder sich das merken, also auch das wahrnehmen, können die schon Marken voneinander unterscheiden? BMW von Mercedes, Centis von Mögen, Pick und Gut und Günstig auseinanderhalten? Na klar, ja, ab 2 Jahre funktioniert das. Auch ohne Lesen und Schreiben, die Logos sind so eindeutig. Also, das kriegen die hin. Und natürlich muss die Mama das richtig einteilen, ja, dass er eben nicht das unterste Glas von der Nutella hier rausnimmt aus dem Stapel. Und dass man auch nicht sagt, die Blaubeermarmelade, die hier ganz oben steht. Deswegen sagt mein Freund und Kollege Ziegler-Kürbach, der das Vorwort für das Familienergo-Heft geschrieben hat, Kinder sind Unternehmer. Sie unternehmen nämlich ständig etwas. Aber sie brauchen einen Manager, jemand, der die Aufgaben sinnvoll einteilt. Und das sind dann eben Sie als Eltern oder die von Ihnen als Erzieher und Lehrer betreuten Eltern. Und wenn das Kind das jetzt da was suchen muss, dann muss es nämlich auch hinhören, was die Mama oder der Papa sagt. Es muss das behalten, vielleicht sogar 2 oder 3 Sachen behalten. Es muss sich räumlich orientieren. Wo ist denn jetzt die Erdbeermarmelade? Es muss suchen und man darf sich dabei nicht ablenken lassen von anderen Leuten, die vorbeischieben, von der Musik aus dem Lautsprecher und was dann noch so an süßen Verlockungen im Supermarkt herumsteht und einen sehr, sehr gut ablenken kann. Und das ist ziemlich der gleiche Schwierigkeitsgrad wie das, was wir am Anfang hatten. Wenn die Lehrerin sagt, schlag die Lesefibel auf Seite 8 auf und lest die erste Zeile. 3 Aufforderungen in einer stark ablenkenden Umgebung sich merken. Wenn man das kann, kommt man schon gut zurecht. Und damit kommen wir jetzt zu den Prinzipien, warum Familienergo funktioniert. Und das eine ist, weil es das Zaubersalz aller erfolgreichen Pädagogen und Therapeuten benutzt. Und das ist nämlich dieses hier. Das ist übrigens auch in einem Buch beschrieben, Ich schaff's, von Ben Fuhrmann, was auf dem Büchertisch freundlicherweise ausliegt, dass man nämlich kleine Erfolge schafft. Da, wo es ein großes Problem ist, schafft man erstmal kleine Erfolge und baut die aufeinander auf und auf einmal werden auch die größten Probleme bewältigbar. Und wenn wir das uns beim Einkaufen ansehen, dann gibt es im Familienergo-Heft solche Checkboxen und da können die Eltern schon den ersten Haken setzen, wenn das Kind sich einen Auftrag im Supermarkt merken kann. Kann das ein Vierjähriger, wenn man in der richtigen Regalreihe steht, kriegen die hin. Ne? Und wenn man das nur einmal die Woche macht in den 2 Jahren vor der Schule, dann sind das 104 Gelegenheiten, um das zu trainieren, dieses Hinhören. Und wenn ich das 104 Mal wiederhole, dann kann ich natürlich irgendwann ab dem 78. Mal mir auch 2 und irgendwann 3 Sachen merken. Und dann habe ich doch das geschafft, was ich vor der Schule brauche. 3 Aufforderungen mir zu merken. Und dann kann ich hier die anderen Checkboxen für 2 und 3 Aufträge auch noch setzen. Dann ist es mir wichtig, dass das Kind sich auch einmal traut zu bezahlen. Das Kind muss sich in der Schule auch trauen aufzuzeigen und eine Antwort zu sagen, für die es vielleicht ausgelacht wird. Kinder können auch manchmal hart sein. Muss man auch ganz schön Selbstbewusstsein haben. Da können sie es mit ihren Kindern üben. Und dass sie auch selbst zum Bäcker oder zum Kiosk gehen, um mal einzukaufen. Und diese Bäckergeschichte, das war eines der Schlüsselerlebnisse für mich bei der Entwicklung von Familienergo, weil ich da nämlich was erlebt habe, was den Müttern hier leider völlig abgeht. Das werden Sie wahrscheinlich in den nächsten Jahren, solange Sie kleine Kinder haben, nicht erleben. Nämlich, dass Sie am Muttertag zum Bäcker gehen. Das tun dann üblicherweise die Väter oder eben manchmal die Kinder und holen die Brötchen. Mama muss im Bett liegen bleiben, bis sie Hunger ein bisschen am Meppen hat, bis da endlich mal das Frühstück fertig ist, weil die es halt machen, die sonst nicht machen. Und dann sieht man eben am Muttertag, wenn man da in der Schlange am Bäcker steht, irgendwelche kleinen Knirpse, wie man uns sagt, also kleine Kinder, die sich auf die Zehenspitzen stellen müssen, um das Geld und den Zettel oben auf den Tresen zu legen. Und wenn die dann mit ihrer Tüte Brötchen an mir vorbeilaufen in der Schlange, was sehe ich dann in deren Gesichter und in deren Augen? Ganz viel Stolz und ganz viel Strahlen. Und für die, die das nicht haben dürfen, habe ich Ihnen einen so einen Kerl mitgebracht hier. Einer meiner Patienten, der das mal ausprobiert hat, mit Plastikschwert bewaffnet, so für alle Fälle. Ne? Ja, man kann ja nie wissen, was einem so unterwegs begegnet. Ne? Ja, also das ist das eine Zaubersalz von Familienergo, was eben auch in anderen Kontexten benutzt wird. Kleine Schritte wählen. Das zweite ist Wiederholung und Variation. Man lernt, was man übt. Jedes Gehirn ist das Protokoll seiner Benutzung. Und Schöne ist eben, dass die Gurke sich immer wieder anders anfühlt, wie man einen Journalist seinen Artikel über Familienergo betitelt hat. Je nachdem, ob die reifer ist, weicher, fester, die Schale dicker oder dünner ist, muss man den Sparschäler anders kanten, muss schneller durchziehen oder ganz vorsichtig das machen. Und das bringt die Neuronen zum Glühen. Diese Rückkopplung zwischen dem, was ich spüre und dem, was ich da mache. Und das ist halt viel, viel besser, als wenn ich nur die Bewegung mit den Daumen auf den beiden Tasten hoch und runter habe bei elektronischem Spielzeug. Da lerne ich zwar diese Bewegung sehr, sehr schnell, aber das nützt mir nichts für eine differenzierte Dreifingerbewegung, wie sie nachher mit dem Stift brauche. Also deswegen Wiederholung und Variation. Die Gurke fühlt sich immer wieder anders an. Und das Dritte, was wir brauchen, ist das, was wir lernen, wie zum Beispiel im Supermarkt die Dinge suchen, ähnlich der Aufgabe ist, die wir später brauchen, nämlich der Lehrerin zuzuhören und das zu behalten. Und schließlich und nicht zuletzt ist das eine wichtige Voraussetzung, die positive emotionale Unterstützung. Und die passiert bei Familienergo auf drei verschiedenen Ebenen. Zum einen dadurch, dass die Kinder natürlich vor allem ihr Handeln als sinnvoll erleben. Weil ich heute Abend das Gemüse geschält habe, haben wir heute Abend Gemüsesticks mit Dip. Es ist übrigens auch ein kleines Rezept, wie Kinder aus Dickmilch, Senf und Joghurt selbst einen Gemüsedip rühren können. Und wenn man den ja auch probieren muss, kann man dazu Gemüsestückchen nehmen. Ich als Kinderarzt habe natürlich die Hoffnung, dass die Kinder dann auch mal zum Äußersten schreiten und vielleicht sogar das Gemüse mitessen. Das wäre natürlich dann noch ein netter Nebeneffekt von Familienergo. Aber das ist die Hauptsache. Ich habe was geschafft. Ich bin selbst wirksam. Ich habe was bewegt. Das zweite ist, dass Eltern natürlich einen guten Grund haben, ihre Kinder zu loben. Wenn man selbst im Erziehungsalltag drin ist, dann nehme ich mich überhaupt nicht aus, vergisst man das viel zu oft. Man nimmt Dinge für selbstverständlich, die eigentlich gerade klasse sind und mosert nur über die Sachen rum, die gerade nicht laufen. In Familienergo haben wir wieder einen Grund zu sagen, Mensch, hast du klasse gemacht. Und das dritte, sozusagen der Retardeffekt des Lobes, sind solche kleinen Sticker, die die Kinder dann so auf Sammelkarten raufmachen können, eben für Obst geschält und für Einkaufen geholfen und für den Weg nach Hause gefunden. Und das ist sozusagen die verzögerte Form des Lobes. Bei den meisten Familienergotätigkeiten wird es so sein, dass die Kinder sagen, toll, wollte ich immer schon mal machen. Aber es wird auch bei vielen Kindern ein, zwei, vielleicht auch drei Sachen geben, wo die sagen, naja, also so einkaufen alleine beim Bäcker bezahlen ist nicht so mein Ding, ist doch ein bisschen aufregend. Ja, und da denke ich, können einfach diese Sticker ein bisschen unterstützen, dass man sagt, Mensch, jetzt hast du schon fast alle Karten voll, das Rest kriegen wir auch noch. Und wenn sie dann bei den letzten Sachen dem Kind ein bisschen unter die Arme greifen und ein bisschen mitschummeln, da habe ich auch überhaupt nichts dagegen. Das soll kein Trainings- und Dressurprogramm sein, sondern das soll mit Leben und mit Liebe gefüllt sein. Ja, das waren die kognitiven Kompetenzen, die nicht sprachlichen, das war das größte Kapitel. Gibt es dazu noch eine Frage? Denn machen wir ein kleines Kapitel weiter. Sprachliche Kompetenzen. man soll verständlich sprechen können. Und das ist wichtiger als fehlerfrei. Und wenn man doch mal einen Fehler macht, ist die wichtigste Grundregel für die Eltern, aktiv zu wiederholen. Wenn das Kind sagt, ha, die Hampe, dann ja, die Lampe, die ist da. Ne? Dass man das eben mal im ganzen Satz wiederholt, ohne das Kind auf seinen Fehler hinzuweisen. Man soll eigene Gedanken in vollständigen Sätzen formulieren können und auch Erlebnisse nach längerer Zeit wiedergeben können. Das lernen Kinder üblicherweise dadurch, dass es jemand gibt, der sich für das Kind interessiert und fragt, wie war es denn im Kindergarten, wie war es denn so bei der Oma. Natürlich, wenn wir jetzt wieder an die Jungs denken, dann hört man dann öfter mal, gut, alles normal, in Ordnung. Ja? Aber das ist völlig wurscht. Ja? Wichtig ist, dass sie die Frage stellen. Denn genau dieselben Jungs, die sie da mit so einer super kurzen Antwort abspeisen, im Moment auch keine Lust haben, da wieder so viel drüber zu sprechen, denen fällt nämlich abends, wenn sie eigentlich gerade das Licht ausfahren wollen, fallen dann nämlich die ganzen Geschichten ein und dann hat ihre Frage doch was Gutes bewirkt, nämlich eine Verlängerung der Einschlafzeit. Aber naja, natürlich auch, dass das Kind ihnen was erzählt hat und damit genau diesen Punkt geübt hat. Bei den sprachlichen Kompetenzen ist dieser Teil der phonologischen Bewusstheit eher was für die Kitas. Das ist also was, was Kita im Vorschulprogramm machen können. Da gibt es dieses Heidelberger Sprachprogramm Hören, Lauschen, Lernen, womit Kinder eben mit der Struktur von Sprache vertraut werden. Das ist eher nichts für Eltern, aber für Eltern ist das was, dass sie den Kindern das alphabetische Prinzip vermitteln. Alphabetisches Prinzip heißt, dass wir mit ein paar Buchstaben ja letzten Endes alles sagen können. Und das kann man zum Beispiel dadurch vermitteln, dass man dem Kind schon mal beibringt, wie so ein A heißt. Es sollen nicht alle Buchstaben können. Aber wenn man dann mal wieder an der Ampel steht oder im Stau steht, dass man mal guckt, wo sind denn hier überall A's auf den Nummernschildern, auf den Werbungsschildern, dann kann man eine Menge A's finden. Und da merken die Kinder auch, die A's, die schreiben sich alle so ein bisschen unterschiedlich, aber irgendwie so dieses Dach mit dem queren Strich, das kommt auch immer wieder. Und wenn Sie die anderen Buchstaben mit Ihren Kindern besprechen, dann sagen die Lehrer immer, aber Herr Dernig, sagen Sie an der Stelle immer bitte, dass die Eltern nicht B, C, D sagen sollen, sondern dass sie die Buchstaben so aussprechen sollen, wie man sie später am Lesen braucht, nämlich B, C und D, damit man eben nur die Laute lernt und nicht noch diesen Vokal, der dahinter kommt. Ja, sprechen lernt man eben auch vor allem, indem man miteinander spricht. Manchmal auch mit dem Logopäden, wenn es ganz arg läuft. Gut. Schaffen Sie noch zwei? Gut, dann. Lebenspraktische Fähigkeiten. Das ist mein Lieblingskapitel. Denn dabei geht es vor allem um eins und das ist das hier. Alleine anziehen. Das ist, wie ich immer sage, die Bauchbeine-Po-Übung für die kindliche Entwicklung. Denn sie hat eigentlich alles, was man sich als Eltern wünscht, was in welchen Bereichen sich die Kinder weiterentwickeln sollen. Also mindestens 10 Sachen. Rufen Sie mal laut rein, ich wiederhole das dann gleich mal, was alles durchs Anziehen gefördert wird. Auf einem Bein stehen, wenn man nämlich die Hose sich anzieht. Also Gleichgewicht. Sehr gut. Was noch? Räumliche Fertigkeiten. Ja, wenn man sieht, wie so ein Kind sich das Unterhemd anzieht, ja, den Arm dadurch den Na, also da entstehen immer wieder neue Optionen und neue Löcher, wo man irgendwas durchschieben kann und dann hängt das ganze Schildchen dann unter der Achsel und ja, also da sieht man, das ist räumliche Wahrnehmung in 3D und Echtzeit, ja, das ist noch fast besser als mit so einem Prozessor am TV, weil es ist wirklich in 3D, ne? Klasse, also räumliche Wahrnehmung, was noch? Geduld, ja, was noch? Bitte? Genau, ne? Also auch sowas wie Handlungsplanung, ne? Dass man das so in eine Reihenfolge hineinbekommt und auch weiß, wo man es hin tun muss. Ja, die Feinmotorik beim Knöpfen, auch beim Sockenanziehen. Und beim Sockenanziehen muss man nicht nur wissen, wie dolle man am Socken zieht, sondern man muss im entscheidenden Moment auch gucken, wann man die Fußspitze nach unten neigt, ne? Ja, damit es hinten um die Ecke rumgeht. Das heißt, man braucht ein gutes Gefühl für die Stellung der Gelenke im Raum. Die Kinästhetik, ja, so ein Gefühl für die Gelenke bekommen. Die Körpereigenwahrnehmung könnte man auch sagen. Ja. Das ist was, was oft so vernachlässigt wird. Ein Säugling, der steckt sich einen Fuß in den Mund, der macht und die Hände, ja, der macht einen ganzen Tag Körpereigenwahrnehmung. Aber wenn ein Vierjähriges wenn es gewaschen wird, angezogen wird, eingecremt wird, dann spürt es sich nicht selbst. Und dann ist es manchmal, denke ich, vielleicht auch kein Wunder, dass die Kopffüßler malen, weil irgendwie Kopf, weiß man, Füße braucht man zum Laufen und dazwischen ist eben nichts. Ne? Also, weil man das nicht so gespürt hat. Ich denke, das hängt auch manchmal damit zusammen. Ja, was noch? Wenn man diese ganzen vielen Schritte hintereinander bewältigen muss, braucht man Geduld, Handlungsplanung und die Reihenfolge, genau. Und man, was darf man dabei nicht machen? Genau, man muss sich auf eine Sache konzentrieren. Ja, wenn man dann für der Vogel draußen zwitschert, sich gleich ablenken lässt, dann Sachen vergesst. Ne? Also es ist auch eine wunderbare Konzentrationsaufgabe. Und wenn man das dann geschafft hat, was ist man dann? Stolz. Ne? Also man hat Selbstbewusstsein. Und was hat man noch? Man hat auch Selbstständigkeit. Ne? Also jetzt können wir noch ein bisschen weitermachen. Jetzt haben wir schon 10 Sachen zusammen. Deswegen sage ich das Bauch, Beine, Po, Training der kindlichen Entwicklung. Mal angenommen, ein Kind würde sich in den 2 Jahren vor der Schule jeden Tag einmal alleine anziehen. Dann sind das so vielleicht 10 Minuten, die so ein Kind braucht. Ja, und das summiert sich in 2 Jahren zu 150 Stunden Wahrnehmungsförderung, die man eben hat oder nicht hat. Und die sie ihren Kindern bestimmt allen gönnen würden, dass sie das haben und dass sie Erfahrungen in diesen Bereichen machen. Und natürlich ist der Gedanke auch attraktiv für Eltern, dass sich das Kind alleine anzieht, während man sich im Bad fertig macht. Aber das geht natürlich nicht so von alleine. Und Eltern, die vielleicht noch ein kleines zweites Kind zu Hause haben und nachts schon 3-mal aufgewesen sind, werden kaum eine halbe Stunde vorher aufstehen, um mit dem Kind das Anziehen zu üben. Oder man ist doch nicht plemplem. Also, wenn Sie einigermaßen psychisch gesund sind, stehen Sie vielleicht 2 Minuten früher auf, um das zu erreichen. Und dafür gibt es die Anziehstraße. Und die besteht darin, dass die Eltern eben am Abend vorher die Kleidungsstücke in der richtigen Reihenfolge vor das Bett legen. Das erspart einem auch die Diskussionen darüber. Wenn man denn was anderes anziehen will, soll man es in Gottes Namen aus dem Schrank holen und das andere da reinlegen. Aber dann gibt es schon mal einen Default, sozusagen eins, was passiert, was da liegt. Und das wird dann auch meistens genommen, weil man ja noch müde ist. Und dann soll das Kind eben am ersten Tag nur die Unterhose anziehen. Und auch wenn der sich ein bisschen schusselig anstellt, irgendwann weist der Schildchen nach hinten das Ding hoch. Nach 2 Minuten hat er das auch an. Und dann können ja Mama und Papa in der gewohnten Reihenfolge die ganzen Dinge schnell wieder weiter anziehen. Naja, und wenn er das nach einer Woche von alleine kann, dann kann er sich hier am T-Shirt oder am Unterhemd abarbeiten mit 3D wieder. Dann der Pullover ist dieselbe Schwierigkeitsgrad, das geht dann fix. Die Hose bildet am Knopf nochmal eine richtige feinmotorische und auch Kraftdosierungs-Herausforderungs-Challenge. Die Socken ziehen sich auf 2-Jährige schon an, wenn sie nicht zu eng sind, und die Schuhe sowieso schon. Und dann muss das natürlich gebührend gefeiert werden und man muss irgendwie zusammen ins Schwimmbad gehen oder auf einen besonderen Spielplatz oder irgendwas Schönes miteinander machen, dass man es feiert, das Kind kann sich jetzt anziehen. Und die Gleichung, die die Eltern meistens verstehen, heißt 6 Wochen lang 2 Minuten früher aufstehen, um jeweils ein Kleidungsstück zu lernen, dafür 2 Jahre lang 10 Minuten länger schlafen oder in Ruhe ins Bad gehen. Das ist doch ein guter Deal, oder? Und das Kind kriegt doch 150 Stunden Wahrnehmungsförderung. Vielleicht ist das so ein Motivationskick für die von Ihnen betreuten Eltern, dass wir das auch mal versuchen mögen. In dieser Gruppe von Erziehern und Lehrern gab es noch einige andere geforderte lebenspraktische Kompetenzen. Schleife binden, wie gesagt, ist oft mit 6 Jahren noch nicht möglich. In der KiKA-Studie war das mittlere Alter, wo die Kinder Schleife binden konnten, 7,5 Jahre. Also das muss zur Einschulung nicht sein und ich konnte es, wie gesagt, auch nicht. Aber dass man sein Sportzeug einräumen kann, dass man seinen Platz aufräumen kann, für die eigenen Dinge Verantwortung tragen, dass man seinen Namen, seine Adresse, auch sein Telefonnummer kennt, da sind wir wieder am Telefon, und dass man ein paar einfache Verkehrsregeln kennt. Und eine ganz wichtige davon ist diese hier. Stopp. Und damit kommt auch dieser Vortrag zu einem kleinen Zwischenstopp, weil Sie nämlich merken, dass sich die Dinge wiederholen. Man könnte alles, was ich bisher gesagt habe, zusammenfassen mit dem Wort: Kinder lernen durch eigenes Handeln. Und es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten, um Kinder vom Handeln abzuhalten. Wissen Sie, welche das sind? Ja, stimmt, dann gibt es 3. Möglichkeit 2 ist, man spinnet sie im Keller an einem Stuhl fest. Aber wenn das Jugendamt rauskriegt, kriegt man auch, glaube ich, in Österreich ziemlich Ärger. Möglichkeit 3 ist, man nutzt die richtige Babysitteragentur. Und da gab es also in Kanada eine Babysitteragentur. Da hatten die so den Eindruck, dass die den Kindern nicht gut tun, wenn die von der Agentur gesittet werden. Und deswegen hat man das mal überprüft und hat mal geguckt, was eigentlich aus den Kindern wird, die von denen gesittet werden, und hat tatsächlich in einer langjährigen Studie über viele Jahre festgestellt, pro Stunde Babysitten mit 29 Monaten, ähnliche Ergebnisse, wenn die mit 5 Jahren gesittet wurden, hatten die Kinder mit 10 Jahren 7% weniger mündliche Beteiligung im Unterricht, 6% weniger Matheerfolg. Also wenn die 2 Stunden Babysitten am Tag hatten von der Agentur, hatten die 12% weniger Matheerfolg, weniger körperliche Aktivitäten, dafür mehr Softdrinks, mehr Snacks, mehr Body-Mass-Index und mehr Schikanen durch Klassenkameraden. Spätestens jetzt sagen sie alle, diese Babysitter-Agentur kommt mir nicht ins Haus. Wer tut denn sowas seinen Kindern an? Und das sagen sie mit Fug und Recht. Das Blöde ist nur, wir haben die alle zu Hause, die Babysitter-Agentur. Und das ist diese hier. Ja, der Fernseher. Diese Babysitter-Agentur auf TV, die sind billig, die Kinder lassen sich gern davon sitten, aber es tut ihrer Entwicklung nicht gut. Und von den vielen Dingen, die man zu sagen könnte, möchte ich Ihnen nur diese Studie aus Göppingen zeigen. Schulanfänger sollten Männchen zeichnen, und man hat geguckt, wie viel Fernsehen die gucken. Und das waren die Männchen von den Kindern, die 30 bis maximal 60 Minuten am Tag Fernsehen gucken. Meine Empfehlung heißt 30 am Tag für ein Vorschulkind. Und das sind die Männchen von den Kindern, die 3 Stunden am Tag Fernsehen geguckt haben. Und dann sieht man, was fehlende Übung mit Kindern macht. Und das sind nicht etwa willkürlich rausgesuchte Beispiele, sondern es geht in der Größen-, in der Dosis-Wirkungsbeziehung immer weiter bergab. Je mehr Fernsehen, desto weniger Teile hatte das Männchen. Die anderen Untersuchungen zum Fernsehen im Zimmer übergeben wir jetzt mal. Auch es gibt eine schöne Untersuchung, was die Spielkonsole mit dem Schulerfolg der Kinder, vor allem bei Jungs, macht. Aber kommen wir mal dazu, Sie sind David gegen Goliath, ja, Sie kommen, also das Fernsehen gehört mit zu unserer Gesellschaft dazu, die Kinder müssen vernünftigen Umgang damit lernen, es hat keinen Sinn, das zu verteufeln und immer wegzusperren, aber die richtige Dosierung, wie bei den Süßigkeiten auch, ja, da würde man am liebsten auch den ganzen Tag Schokolade und Gummitierchen naschen, und da müssen Sie auch dazwischen gehen, und so ähnlich ist das beim Fernsehen auch. Hier haben Sie allerdings was zu bieten, nämlich Beschäftigung mit den Kindern. Und wer bei diesem heilige Familienbild sagt, also das ist aber nicht unsere Lebensrealität, wir arbeiten beide und wir haben verflixt wenig Zeit und bestimmt nicht, um mit den Kindern den ganzen Tag zu spielen, dem sage ich, dann machen Sie doch Familienergo. Ja? Denn der Haushalt, das Tischdecken und das Sockenlegen müssen Sie sowieso organisieren und sowieso machen. Und wenn man das gemeinsam macht, kann man dabei sehr viel Freude machen haben, wenn man Wettspiele macht und die Dinge versucht spielerisch hinzubekommen, und dann haben Sie eine gute gemeinsame Zeit. Und wenn Sie natürlich zusammen den Korb Wäsche gelegt haben, haben Sie tatsächlich vielleicht danach Zeit für ein kleines Spiel, Tempo, kleine Schnecke oder für so ein kleines Würfelspiel oder einmal Mau Mau. Und damit komme ich jetzt zu dem letzten Punkt, Persönlichkeitsentwicklung und Sozialverhalten. Gibt es soweit noch Fragen? Machen wir eben noch zu Ende. Das war für mich, als ich mein Buch geschrieben habe, der schwierigste Punkt, weil wie definiert man Schulreife? Ja? Die Erzieher hatten da eine Menge Sachen, die man können soll, dass man ihm Anordnung befolgen kann, Grenzen erkennen und respektieren, andere Kinder achten, Freundschaften schließen, Krisen ertragen, kleine Konflikte selbstständig lösen. Das sind alles Teile von Schulreife, aber so richtig griffig fand ich es nicht. Dann bot sich die Chance, dass ich bei der Abschlussfahrt meiner Tochter bei der 4. Klasse mit dabei war, und als wir beim Mittagessen saßen, da habe ich gesagt, Mensch, wisst ihr, ich schreibe gerade ein Buch über, wie man die Grundschule gut übersteht. Ihr seid ja jetzt nach der 4. Klasse der Grundschule gerade Experten dafür. Ihr habt das ja gerade alles erfolgreich überstanden. Sagt ihr mir doch mal, was man dafür braucht. Und ich habe gedacht, vielleicht bringen die mich auch auf Sachen, auf die ich selber nicht gekommen bin. Und dann gucken Sie mal, was die gesagt haben. Die haben gesagt, wichtig am Schulanfang ist, dass man Kritik ertragen kann. Dass man nicht neidisch ist, wenn andere was besser können. Dass man nicht traurig, frustriert oder beleidigt ist, wenn man was nicht kann. Und dass man sich beherrschen kann und nicht gleich einen Wutausbruch kriegt oder anfängt zu flennen. Und dass man nachfragen kann. Ja? Mensch, Jungs und Derns, habe ich gesagt, das war klasse. Ihr habt mir gerade erklärt, was Schulreife ist. Jetzt habe ich es endlich verstanden. Das ist Schulreife. Kann man die lernen? Naja, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben, sagt ein altes Sprichwort, und die Aufgaben im Haushalt sind halt vielfältig. Auch dieser kleine Bär möchte gerne unbedingt den großen Bär helfen, den schweren Ast zu tragen, und Charles Dickens sagt dazu, niemand ist nutzlos in dieser Welt, der einem anderen das Leben leichter macht, und so viele Kinder sind stolz, wenn sie mithelfen dürfen, wenn sie auch was mit dazu tun dürfen. die Auflösung, warum Kinder das dann schaffen, diese drei Aufforderungen zu befolgen und das richtige Maß zu finden, die dürfen Sie dann in meinem Buch nachlesen. Wir machen lieber gleich Fragestunde, damit ich auch pünktlich fertig bin, und fasse jetzt schon mal langsam zusammen. Vor der Schule braucht ein Kind in meinen Augen einen Kita-Besuch. Soziale Kompetenzen können nicht zu Hause gelernt werden. Dafür braucht man Gleichaltrige und eine Gruppe. Alltagskompetenz, da habe ich Ihnen, glaube ich, eine Menge Beispiele dafür gegeben. Und nicht zu vergessen, Zuversicht. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Zuversicht stecken Sie natürlich auch in Ihr Kind, wenn Sie sagen, ich glaube, dass du das schaffst, den Tisch zu decken. Und da merkt Ihr Kind Zuversicht. Aber auch wenn es in der Schule ist, braucht man einen ganzen Tacken Zuversicht. Da kommen Kinder nach Hause und heulen, weil der Lehrer sie so ungerecht behandelt hat. Und man würde am liebsten zum Hörer greifen und den mal richtig zur Schnecke machen. Ne? Hat einer von Ihnen schon Schulkinder? Kennen Sie dann, ne? Ja, ist natürlich das Ungeschickteste, was man machen kann, denn natürlich hat der Lehrer eine andere Sicht und da ist es ja ganz wichtig, dann einerseits natürlich das Kind immer ernst zu nehmen und das zu glauben, was das Kind sagt, aber auf der anderen Seite eben auch die andere Richtung zu hören und nicht zu emotional zu werden. Und die Zuversicht hilft eben an dem Punkt, wo wir überlegen, was das Kind nach der Schule können soll. Wenn es nämlich im Berufsalltag ist, dann wird es nicht immer nur Chefs haben, die wohlwollend sind, die gerecht sind, die alles genau mitgekriegt haben, wie es sich wirklich zugetragen hat, die keinerlei psychischen Probleme haben und immer lächelnd in die Firma kommen. Sondern es wird eben auch mal andere Chefinnen und Chefs haben, wo man dann eben auch ungerechtfertigte Kritik ertragen muss und diese Sachen. Und auch das lernt man eben in der Schule, dass es halt mal so rumgeht und mal so rum. Und so ganz zum Schluss würde ich Ihnen gerne noch die beste Lernumgebung eines Kindes zeigen. Und jetzt zeige ich Ihnen nicht eine Schreibtischkombination eines schwedischen Möbelhausherstellers, den es wahrscheinlich auch in Österreich gibt, sondern jetzt zeige ich Ihnen ein Bild von Van Gogh, die ersten Schritte. Das hat er gemalt nach einem, dann aus dem Sujet des Malers Millet, also es ist nicht sein eigenes Bild, aber er hat es farbig gemalt. Und Sie sehen die wichtigsten Sachen. Sie sehen nämlich einen Vater, der die Arme ausbreitet und der ganz fest glaubt, dass dieses Kind, was in den Armen der Mutter steht, laufen lernen kann und die ersten Schritte eben zu ihm machen wird. Der steht nicht dahin und sagt, wenn du laufen kannst, kannst du mal das Spiel vorbeibringen, sondern ja, der glaubt ganz fest an dieses Kind. Und Sie sehen auf der anderen Seite diese Mutter, die eben dieses ganz Schwierige hinbekommt, nämlich dieses feine Gleichgewicht zwischen dem Festhalten und dem Loslassen. Lässt es zu früh los, fällt auf die Schnauze, tut sich weh. Hältst es zu lange fest, kann es nicht laufen lernen. Und das Bild hing lange in unserem Schlafzimmer. Und das hat mir immer wieder klar gemacht, dass wir als Eltern alle mal zur rechten, mal zur linken Seite vom richtigen Weg abkommen. Aber solange wir das im Kopf haben und uns mal selber ab und zu mal zuhören, uns kontrollieren, können wir es auch immer wieder korrigieren. Und ich glaube, dass jedes Kind, was zumindest in einem Teil seines Lebens diese Dinge erlebt, nämlich Zuversicht in seine Kompetenzen und ein gutes Gleichgewicht zwischen Festhalten und Loslassen, dass sich das nach den besten seiner Möglichkeiten entwickeln wird. Und ganz zum Schluss komme ich wieder zu Familienergo zurück. Ich sagte ja, ein Belohnungssystem ist auch dabei. In dem Buch Top Fit für die Schule sind das solche Leuchtsterne. Und an diesen Leuchtsternen habe ich gedacht, wir gehen jetzt mal zusammen diese 8 Tätigkeiten durch. Denn ich habe Ihnen eine Menge Sachen erzählt, aber letzten Endes sind es nur 8 Dinge, 8 Alltagstätigkeiten, bei denen Sie Ihr Kind einbeziehen können, wo eigentlich alles drinsteckt. Und rufen Sie mal rein, was Sie erkennen. Das ist hier Anziehen. Das ist Einkaufen, Abwaschen, Abtrocknen. Gemüse schneiden und schälen, aufdecken, den Tisch decken, das Geschirr wegräumen oder den Geschirrspüler ein- und ausräumen, Wäsche legen und telefonieren. Und in diesen 8 Tätigkeiten, die Sie vielleicht für banal halten, steckt eigentlich alles drin, womit Kinder fit für die Schule werden. Und so komme ich dann relativ pünktlich zum Ende und wollte Sie einladen, in Kontakt zu bleiben, unter www.familienergo.de. Können Sie mehr erfahren, und wenn Sie da /Bregenz dran schreiben, können Sie auch die Folien vom heutigen Tag runterladen. Wenn Sie bei diesem blauen F sind, dann können Sie uns da auch liken. Familienergo ist auch bei Facebook inzwischen, und da poste ich ab und zu was hoffentlich Schlaues, und das geht auch über die Grenzen hinweg. Sie können ein Newsletter bekommen, wo so Seminartermine und Downloads zu neuen Entwicklungen sind, oder Bestellungen @familienergo.de, und natürlich sind Sie eingeladen, beim Büchertisch gleich mal die Publikation dazu anzugucken. Das Familienergo-Heft, was inzwischen eben auch in Russisch, Türkisch, Arabisch und Englisch erschienen ist, um auch eben Eltern begleiten zu können, die der deutschen Sprache noch nicht so mächtig sind. Das Buch für die Eltern, die in der Lage sind, ein Buch zu lesen. Das sind ja nicht alle von denen, die wir gerne beraten würden. Aber dieses Heft, ich sage mal, hat so viel Buchstaben wie die Zeitung mit den großen Bildern. Das ist von der Lesekompetenz auf jeden Fall noch machbar. Es gibt Eltern, die brauchen nicht ein Heft in die Hand gedrückt, sondern die brauchen eine Beratung, jemand, der sich ihnen gegenübersetzt und ihnen in die Augen guckt und überlegt, womit fangen wir denn an? Eher mit dem Abwaschen bei der Feinmotorik oder eher mit dem Gurkenschneiden? Und für die Profis unter Ihnen, die mit Eltern zu tun haben, gibt es das Heft Familienergo-Coaching, Elternberatung in der Kita, in der Arztpraxis. Auch davon liegt ein Exemplar hinten aus. Und damit danke ich für Ihre ausgezeichnete Aufmerksamkeit, für Ihr gutes Mitmachen, und bin jetzt für Fragen zur Verfügung.